Schwere Kost mussten wir alle wahrscheinlich als Werder-Fans am Sonntagnachmittag ertragen und man könnte sagen, das einzig Sinnlosere als Matthias Internetvertrag ist die Besetzung des Werder-Sturms in diesem oder des Werder-Mittelfelds. Ich glaube, ich möchte mich aufs Mittelfeld festlegen. aber das besprechen wir in dieser Folge, in der es um das fast schon glückliche 1-1 gegen den VfL Bochum geht. Und an meiner Seite zum Glück Matti Althoff.
Hallo Lars Knieper, vielen, vielen Dank, dass du nochmal einen Front gegen meinen Internetanbieter gemacht hast. Vodafone kann sich gerne mal, ne? ja, deswegen darf ich jetzt schön über mein Handy hier streamen und deswegen könnte es sein, dass wir zwischendurch vielleicht leichte Verbindungsabbrüche haben sollten, aber bis jetzt unser Vorgespräch lief einwandfrei. Deswegen Shoutout an Otello für mein Handy. Keine Bewerbung, einfach nur bin sehr froh, dass wir das noch als Notnagel haben, um diese Folge aufzunehmen zu unserem 6. Geburtstag. Und deswegen Glückwunsch an uns beide, an dich und mich, an den Podcast, an alle Leute, die Teil davon waren und nochmal ein dickes vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer dafür, dass ihr uns so lange oder kurz, je nachdem, begleitet, uns Nachrichten schreibt, uns Biere ausgibt oder so. ich finde es immer noch sehr unglaublich, dass es tatsächlich hier so einfach nur über Werder reden, wie wir es sonst auch wahrscheinlich tun würden, aber es ist toll, das wirklich hören und das freut mich immer sehr, wenn man das doch mal mitbekommt, dass es so dieses in seinem Zimmer sitzen und skypen doch einfach irgendwie Leute hören und sich darüber freuen und das macht mich sehr glücklich und macht noch sehr viel Spaß, auch nach 6 Jahren. Deswegen danke dir, danke euch und danke an Werder, dass ihr noch einen Punkt zur Feier des Tages gerettet habt.
Ja, von meiner Seite natürlich auch vielen Dank vor allem für die ganzen Ohren, die immer dabei sind.
Mindestens 2. Ja. ja, wir haben es irgendwie geschafft zu punkten. Und ich war, glaube ich, habe danach noch irgendwie gesehen, dass Bochum ja anscheinend extrem heimstark war. Das wurde, glaube ich, zwischenzeitlich auch mal erwähnt. Ich habe das aber nicht so richtig verbildlich gehabt und deswegen dachte ich mir im Nachhinein, ja, okay, so ein 1-1 ist eigentlich ganz okay. Vor allem im Endeffekt hat das Spiel eigentlich auch nicht mehr hergegeben als das, dass überhaupt Tore gefallen sind. War ja fast schon irgendwie ein Wunder bei den beiden Traumtoren, die da gefallen sind. Trotzdem war ich irgendwie ziemlich frustriert nach diesem Spiel. Ja, fühlte sich alles irgendwie sehr planlos an, sehr ideenlos, sehr viel Rumgeplänkel, nicht viele wirklich gute Chancen. Und das hat mich, glaube ich, echt schon danach noch richtig gewurmt. Heute auch noch irgendwie beim Highlights anschauen auch noch mal. Ja, wie ist dir damit ergangen? Warst du mehr froh über den Punkt oder mehr wütend über dieses Spiel?
Oh, mir tut die Antwort selbst an. Ich habe kurz überlegt, ob ich lügen soll, aber dann dachte ich, was soll das eigentlich? Ich war, glaube ich, eher wütend über das Spiel. Ich habe bei dem 1-1 tatsächlich den typischen Aufschrei gehabt, aber bin nicht so eskaliert, wie ich es schon andere Male gewesen bin, weil mich dieses Spiel so angekotzt hat. Und es hat sich tatsächlich auch Werder, alle Liebe zu Werder, es hat sich ein bisschen nach Zeitverschwendung angefühlt, dieses Spiel zu gucken, weil es wirklich nicht schön war. Und seit dem 1-0 war klar, mit Glück eiert man da noch ein Tor rein oder macht genau das Gegenteil, was da passiert ist. Aber 3 Punkte waren ja schon abgeschrieben und das wäre halt ein wichtiger Schritt gewesen. Deswegen fand es super nervig, muss ich sagen, dieses Spiel.
Ja, absolut. Ich hatte auch, ich habe, glaube ich, wie auch schon im Vorbericht angekündigt, die zweite Halbzeit erst im Zug schauen können. Also ich habe da wirklich gehofft auf meinen mal wieder sehr guten Internetanbieter, der mir gute Dienste geleistet hat. Und ich saß halt alleine im Vierer und so und war halt wirklich die ganze Zeit richtig ruhig und neben mir saß halt auf der anderen Seite Leute und ich gucke die ganze Zeit nur das Spiel, bewege mich halt wirklich für so 40 Minuten einfach gar nicht und dann fällt halt irgendwann das Tor und ich wirklich so eine Faust nach vorne geschlagen und nur so rumgejubelt, aber sehr, also komplett leise, aber sehr körperbetont. Also ich mit so einem Luftpunch und so einem noch so leicht aus mir rausgepresst.
Genauso, und mehr gab's wie da aber man auch das nicht, im Zug machen sollte. Sehr, ja, genau, physisch, aber
aber ruhig und
audiovisuell leise, genau.
Ja, genau. Und nur ein bisschen weird. Ja, deswegen.
Immer so, dass sich niemand auf ein Zweier neben dich setzt, oder?
Ja, genau. Naja. So, oh nee, dann jubelt zu viel. Dann jubelt auch noch für Werder, oh mein Gott, bei so einem Spiel.
Der jubelt zu viel, der ist bestimmt Bayern-Fan, da setze ich
ja, deswegen, ich konnte mich so ein bisschen freuen, weil es ein bisschen erleichternd war. Ich konnte die erste Halbzeit gut sehen und da habe ich gedacht, so ja, das, ich glaube, das, da könnte echt was gehen, auch wenn wir in der natürlich auch nicht irgendwie zwingend waren, aber man war, hatte trotzdem so die erste, weiß nicht, halbe Stunde so, hatte ich schon das Gefühl, dass man eigentlich das Ding relativ safe hat, aber sich noch nicht so richtig traut. Also man ist eigentlich die bessere Mannschaft. Aber so richtig klappt's dann nicht ganz zusammen. Ich dachte mir aber, okay, vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Und dann kam diese, ich glaube, es war die erste Chance von Bochum. Den Zetti noch relativ gut pariert, meine ich. Ich kann aufgrund meines Internets gerade die Highlights nicht angucken, aber ich habe das Gefühl, das war so der Moment, so ab der 30. irgendwie im Dreh herum, wo das Spiel so ein bisschen gekippt ist, wo man merkt, so okay, unser Rumprobieren bringt irgendwie nichts und Bochum hat dann doch irgendwie ein paar Chancen. Und dann, ja, so habe ich schon das Gefühl, ah, okay, da, wenn man jetzt nicht irgendwie mal zuschlägt, dann passiert irgendwie so ein richtig dummes Ding. Ich glaube, ich habe das noch, ich war bei meinen Eltern, hab das glaube ich sogar noch gesagt, so ja, das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um so ein dummes 1-0 zu kassieren. Und dann war es halt so ein paar Minuten später, zack, Osterhage mit einem wunderschönen Schuss, der hätte noch halb ironischerweise auch noch von Stark abgeblockt werden können, war aber so perfekt zwischen Oberkörper und Oberarm platziert und so perfekt zwischen Latte und Pfosten. Das war also wirklich ein wunderschöner Schuss, wie der reingegangen ist. Ja, und so kassiert man halt dann ein schönes 1-0, was dann schon einfach sehr, was mich schon extrem genervt hat, weil es so irgendwie so eindeutig war, dass es jetzt so kommen muss. Und das hat mich dann, glaube ich, am meisten genervt, dass ich da auch ab dem Punkt schon nicht so richtig mehr dran geglaubt habe, dass das noch irgendwie was wird. Und das fand ich so, also ich fand sowohl das Ergebnis, das zwischenzeitliche Ergebnis sehr ernüchternd, als auch meine Einstellung dann zu diesem Zeitpunkt.
Ja, ich fand auch gerade am Beginn war ich eigentlich ganz optimistisch. Die ersten Minuten hatte ich das Gefühl, dass wer da viel mehr machen will. Genau, und dann ist es irgendwann halt so gekippt, wie du es schon gesagt hast. Und das hat mich so ein bisschen genervt, weil ich frage mich halt immer, was intern da eigentlich so passiert. Ist es einfach eine Spielentwicklung oder findet da was in den Köpfen statt? Wie Plan X und Y funktionieren nicht, was machen wir jetzt? Das finde ich irgendwie ganz spannend, dass so in so Spielen teilweise, dass man das so festmachen kann, so eine Entwicklung. Mhm. Und da wüsste ich gerne, was im Profifußball wirklich Gründe für sowas sind oder wo die selbst Gründe sehen, wenn sie nicht gerade vor dem Mikrofon stehen irgendwie.
Ja,
ja, genau, das würde mich interessieren. Ansonsten fand ich es dann einfach nur schade und ich war echt guter Dinge, dass man eigentlich eben nicht so krasse Probleme haben wird, sondern eigentlich Bochum auch schlagen könnte. Ich war recht optimistisch, aber wo ich dann auch gerne mit dir drüber reden wollen würde, war dann überrascht. Doch, ich war überrascht, dass Ole Werner sich wieder für diesen, also in der Praxis sah das ja noch mal ein bisschen anders aus, aber ich nenne es jetzt mal Dreiersturm mit Duk, Spiri und Jinma entschieden hat. Wie standst du vor dem Spiel und wie standst du während des Spiels dazu?
Ich habe tatsächlich auch sehr viel drüber nachgedacht, schon vor unserer Aufnahme, vor unserem Vorbericht, weil wir sagen ja auch immer die Aufstellung. Und ich habe eigentlich gedacht, ja, gegen Leipzig wirkte dieser Dreiersturm ja irgendwie voll, also es hat ja funktioniert, wir haben irgendwie gegen Leipzig gepunktet. Man war sogar also recht gut im Spiel und ich dachte, das wäre eigentlich voll interessant, aber ich dachte halt, Bochum ist halt auch nicht Leipzig, deswegen hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass wir das wieder so sehen. Ich dachte, wir sehen vielleicht wieder ein Jinma vielleicht später für einen Konter, aber können dann halt, wenn wir nur zwei Stürmer haben, haben wir halt vielleicht ein bisschen mehr Präsenz im Mittelfeld. Und ich hatte so eine komische Kombi aus, ich habe eigentlich Bock drauf, weil ich gerne Jinma sehen würde. Ich würde auch tatsächlich irgendwie gerne mal wieder Boré sehen. Einfach nur nach dem ganzen Wechseltheater, auch wie er sich so verhält und wie er performt. Und ich fand ihn auf jeden Fall nicht überzeugend. Jinma aber leider auch nicht. Auch wenn er vielleicht sogar noch der Beste war, der hat den Elfmeter herausgeholt und noch irgendwie eine Chance von Bittencourt so ungewollt, mehr oder weniger vorbereitet durch ein gutes Dribbling. Ja, aber so richtig überzeugt war ich halt nicht. Also ich hatte, wie gesagt, am Anfang schon ein bisschen Bedenken, wenn das Mittelfeld so präsent ist und gerade vielleicht bei so einem Bochum, was jetzt vielleicht spielerisch nicht so stark ist wie in Leipzig, ob das vielleicht dann wirklich so gut funktioniert. Und dann war es halt ja einfach so, im Mittelfeld war irgendwie gefühlt eh kaum existent. Ich hatte das Gefühl, es gab so viele Schludrigkeiten da im gesamten Spiel. Dann waren auch noch relativ früh auch noch irgendwie Stay und Bittencourt beide verwarnt. Ich war eh überrascht, dass das Spiel noch irgendwie, also andere waren auch verwarnt, aber halt beides Mittelfeldspieler, dass das Spiel überhaupt dann 11 gegen 11 ausgegangen ist, weil halt so viele Karten gefallen sind. Und es gab, glaube ich, diese eine Szene von Stöger, wo er erstmal, ich weiß gar nicht, wen fault, aber irgendwann fault, dann gibt es eine Rudelbildung und dann schubst er den nochmal. Ich war ganz kurz so, ist hier Rudelbildung, schubst eine gelbe Karte und das faul eine gelbe Karte, ist dann gelb, gelb, rot. So, also dann direkt hintereinander. Kam natürlich dann nicht, aber es war halt so ein, deswegen fand ich es halt voll das komische Spiel, weil es generell halt sehr zerfahren irgendwie war und dadurch hatte man gerade halt diese wichtigen Mittelfeldpositionen, die halt dann auch mal eher noch hingehen, waren halt schon früh verwarnt und konnten dann auch nicht mehr so richtig hingehen. Deswegen, ich war eigentlich von Anfang an tatsächlich sehr skeptisch, auch wenn ich es am Anfang noch mir vielleicht gedacht hätte, dass es vielleicht ganz gut sein könnte, aber habe mich auch im Vorbericht dann auch gegen diese Aufstellung entschieden, weil ich dachte, ja, so, ob das so wirklich so geil ist, weiß ich nicht. Und im Endeffekt war es halt auch leider nicht ganz so geil. Dann wurde ja aber auch irgendwann gewechselt, kamen dann ja Jinma und Boré sind rausgewechselt worden, Schmied kam rein, Kovnatski kam rein, so hatte man dann wieder mit Duxch und Kovnatski vorne halt einen typischen Zweiersturm. Fand ich schon einen Tick besser, aber es lief halt trotzdem noch nicht so super viel zusammen. Aber man musste halt dann noch irgendwas tun, war dann halt 77. Minute, man liegt 1-0 hinten, also musste man mehr tun, man musste offensiver gehen. Ja, fand ich trotzdem ein bisschen überzeugender, aber war leider auch nicht so richtig das Gelbe vom Ei insgesamt.
Ja, genau. Ich fand nämlich, also man anders. Ich habe ähnlich gedacht wie du. Gegen Bochum spielt man jetzt nicht gegen eine Mannschaft, die dafür bekannt ist, spielerisch zu glänzen. Und habe gedacht, man wird da halt das Spiel machen wollen. Und dann dieser Dreiersturm wirkt auf mich jetzt nicht nach Spiel machen wollen. Mhm. Und was ich halt auch nicht so ganz verstehe in dem Moment ist, man hat Schmied war doch der Spielmacher und der Antreiber in der ersten Hälfte. Wie oft haben wir gesagt, das ist der beste Bremer und so. Und den lässt man draußen in einem Spiel, wo man eigentlich gerne wo ich jetzt erwartet hätte, dass man eigentlich gerne Kontrolle haben würde. Das Pendant dazu kann man sich jetzt aussuchen, ist entweder Bittencourt oder halt Boré oder Jinma oder so, die vielleicht irgendwas auffangen können, aber die ja auch aus ihrem Naturell heraus viel weiter vorne stattfinden als ein Schmied. Und ein Bittencourt, selbst wenn man ein größerer Fan von Bittencourt ist als ich, dann kann doch niemand behaupten, dass das ein richtig guter Spielgestalter ist, der das Spiel aufbauen kann und diese kreativen Ideen hat. Das hoffe ich, dass das niemand so sieht. Und dann frage ich mich halt, was war die Idee des Ganzen? Agu, finde ich spannend, dass er auch wieder gespielt hat und hatte ja auch gerade am Anfang, wenn der da gegen Riemann noch ein bisschen schlauer agiert, das wäre so geil gewesen und so weiter. Der hatte auch gute Aktionen, aber manchmal, finde ich, hat man auch schon gesehen, dem fehlt einfach Spielpraxis, was auch, finde ich, vollkommen okay ist. Finde ich irgendwie wild, dass der gerade dem Mann vorgezogen wird. Aber abgesehen davon absolut in Ordnung. Und dann hat man Weiser. Aber war das die ganze Idee dann ab und zu versuchen, dass irgendwas Cooles passiert und Weiser hat wieder eine geniale Idee. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Steh und Bittencourt wurde doch auch mal thematisiert, dass sie sich im Prinzip eigentlich nur die Sechs teilen oder die Aufgaben auf der Sechs. Man hat diese Connection einfach gar nicht. Und es gab gerade eine Szene, nachdem Schmied dann drin war, wo Schmied recht lange mit dem Ball gelaufen ist, auch viel zu lange, da wusste er dann nicht, was macht er jetzt. Ziemlich schade. Aber so eine Situation das ist halt eine Schmiedsituation, der den Ball lange führt und normalerweise dann eine gute Idee hat, aber die Räume findet, einfach ein super cleverer Spieler ist. Und das hat er in dieser Saison gezeigt. Und das finde ich deshalb super schade, dass der nicht gespielt hat gegen eine Mannschaft wie Bochum. Genau, völlig abgesehen davon, dass ich halt finde, dass Jinma von Anfang an spielen muss. Bla bla bla. Trotzdem möchte ich deshalb nicht diesen Dreiersturm gerade gegen Mannschaften wie Bochum, gegen Bayern, wäre es jetzt wieder was anderes, wobei das ja sowieso nicht geht, aber das ist ja jetzt erstmal ein anderes Thema, also wegen Drucksperre, war ich schon überrascht und habe mich aber halt auch darin bestätigt gesehen, weil man ja, also auch diese Passquoten waren ja wohl sehr schlecht und man hat ja überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass wer da mal einen vernünftigen Spielaufbau bekommen hat. Das hat ja überhaupt nicht stattgefunden. Dieses ganze Mittelfeld war im Grunde nur ein einziges Gegrätsche. Naja, und ich stelle jetzt als These auf, mit Schmied hätte das anders ausgesehen.
Ich hatte auch das Gefühl, dass ich, ich freue mich auch immer halt, ich habe das vor ein paar Folgen gesagt, ich freue mich halt, dass wir so einen Jinma auf der Bank haben, dass wir plötzlich, wenn wir halt ein Spieler einwechseln, dass es halt Phasen gab, wo ich mir dachte, okay, wenn Spieler XY von der Bank kommt, der wird eh keinen Impact haben. Das hatten wir halt mit dem Jinma jemanden, wo du denkst, ah, der ist halt so schnell und gerade am Ende kann er nochmal geschickt werden. Es gab auch wieder ein paar Versuche, ihn zu schicken, die leider nicht gut funktioniert haben. Und jetzt fehlte mir der Gedanke, weil ich mir dachte, okay, halt ein Lien überzeugt nicht, ein Deman überzeugt nicht, ein Voltemade halt eigentlich auch nicht so richtig. Ein Kufnatski halt eigentlich auch nicht. Gerade vielleicht auch mit dem Gedanke, dass Boré vielleicht ja noch wechselt, was ich immer noch nicht schlecht finden würde, weil es ja heute so klang, als würde es entweder jetzt oder im Sommer sein, das ist alles halt auch noch nicht durch. Und dann kam halt auch ein Schmied und dann dachte ich mir, okay, zumindest ein Schmied ist jemand, über den ich mich irgendwie freue, dass der halt irgendwie ein bisschen mehr reißen kann. Ich hatte das Gefühl, er hatte direkt diesen, ein bisschen mehr von diesem Spielwitz und auch dieses Selbstvertrauen irgendwie mal ein bisschen mehr reinzugeben, was sonst eigentlich auch nur irgendwie ein Weiser hat und ein Jinma vielleicht mal vorne ein paar Meter. Aber so richtig gerade in dem Raum davor, da haben wir halt auch irgendwie keinen. So, das hat ein Bittencourt nicht gemacht, das hat ein Stay nicht gemacht. Und ja, wie du schon sagtest, das ist halt alles irgendwie nicht so richtig durchdacht gewesen vom Gefühl her, wie das alles da so läuft. Und war dann auch irgendwie tatsächlich auch überrascht, dass ich mich tatsächlich ein bisschen gefreut habe. Also auch, dass Kufnatski halt irgendwie, auch wenn es jetzt nicht die super gute Chancen waren, aber er hatte zumindest zwei Chancen, die fast wie ein Torschuss aussah. Das hatte man davor nicht so richtig. Da war ich schon wieder so richtig, das hat mich einfach so genervt, dass dann ein Jinma so als aufstrebender Star halt irgendwie dann nichts machen kann, okay, aber dann Boré da irgendwie wechseln möchte und vielleicht noch irgendwie Argumente für sie sammeln will, halt irgendwie nicht so richtig reißt. Ein Dux hat noch, glaube ich, unter der Woche irgendwie ein Interview gegeben mit einem Kicker oder einer anderen Quelle, ich habe es leider nicht mehr auf dem Schirm, meinte, dass er halt wegen hier Nationalmannschaft und wegen EM, dass er sich dann auf jeden Fall noch mehr zeigen muss und so, weil so einen Typen wie ihm, den gibt's ja auch nicht unbedingt und dann muss er aber auch zeigen, dass er die Leistung halt irgendwie hat. Und das wäre halt ja so ein Spiel gewesen, so du spielst gegen eine Mannschaft irgendwie, die eigentlich und tabellarisch auf Augenhöhe irgendwie ist und gerade sich da mal zu zeigen mit wirklich so Sturmpartnern, mit einem schnellen Jinma, den man irgendwie halt gut schicken kann, das kann er ja auch, oder einem Boré, wo er ja auch schon gezeigt hat, dass die gut zusammenspielen können. Und dann kommen ja eigentlich von allen dreien gar nichts. So, und das fand ich halt so frustrierend, dass wir halt zwischenzeitlich dann halt irgendwie drei Stürmer hatten, dann ging natürlich dann Boré raus, dann kam aber Voltemade rein, den man ja so hängende Spitze mäßig, aber auch ja ein Offensivspieler nochmal ist. Und trotzdem kriegen wir es halt irgendwie nicht so richtig hin, Chancen zu kreieren. Es kam dann irgendwie der eine Abschluss von Kufnatski war so ein bisschen Zufallsprodukt, aber gut geschaltet, schnell geschaltet, halt neben das Tor geschossen, das andere war halt eine Ecke. Und dann kam noch irgendwie so ein Distanzschuss und das war es aber eigentlich. Und wir haben eigentlich ja unsere ganze Offensivpower praktisch irgendwie auf dem Feld gehabt und trotzdem kriegen wir irgendwie nichts hin gegen jetzt einen Bochum, die aber auch nicht unbedingt wirklich gemauert haben. Also die hätten auch noch ganz gerne irgendwie das 2-0 gemacht, um mal sicher zu sein. Und trotzdem kriegt man da irgendwie nichts hin. Ah, das fand ich schon einfach sehr frustrierend. Und dann war es halt schon so ein leichter, so ein Licht am Horizont, dass zumindest die Kombi mit Schmied und Weiser so phasenweise schon angezeigt hat, dass die eigentlich das gut zusammenspielen können, aber so richtig kam da halt auch nicht was bei rum. Und das war dann schon ja, frustrierend, dass wir so alles, was wir gerade, alles, was in unserer Macht steht, haben wir irgendwie versucht und so richtig geklappt hat es halt irgendwie trotzdem halt nur mit viel Glück. Ja.
Ja, ich finde, du hast noch eine gute Personalie angesprochen und das hat mich ehrlich gesagt diesmal auch ein bisschen mehr gestört als sonst, nämlich dass Marvin Ducksch, erstmal, es wurde auch bei Twitter nochmal thematisiert, war dir bewusst, wie unnormal viele gelbe Karten der nur wegen Meckerns hat?
Also, ja, tatsächlich. Okay. Er hat das irgendwann im Interview gesagt, weil es, glaube ich, es ging um die Aufstiegssaison und es war kurz vorm entscheidenden Spiel, dass er da nochmal schon vier gelbe Karten hatte. Und dann meinte er selber im Interview, dass er halt alle gelbe Karten nur wegen Meckern kriegt und deswegen er weiß, dass er halt jetzt keine mehr kriegen wird. Und deswegen glaube ich halt auch, dass es eigentlich auch vielleicht so geplant war, weil er will natürlich dann lieber gegen die Bayern fehlen, wo eh nichts geht, als halt dann, wie gesagt, Ende Januar und Mitte oder der gesamte Februar sind halt wichtigere Spiele. Deswegen glaube ich schon, dass das so ein bisschen.
Ja, da bin ich mir fast, also da bin ich mir mega sicher, dass sie sich die bewusst geholt haben, aber darum geht's mir gar nicht. Mir geht dieses Meckern von Ducksch ist so richtig auf den Keks gegangen und halt nicht das gegen Schiri, das ist einfach nur dämlich, aber das ist halt auch nochmal in der Euphorie des Augenblicks oder wie man das sagt. Aber das den Mitspielern gegenüber, einerseits finde ich es zum Beispiel finde ich es okay oder auch gut, diese Bilder, die man gesehen hat, als Ducksch und Cinmar zur Halbzeit hin diskutiert haben. Mhm. Das sah halt eher nach einem Streitgespräch aus, aber nur so, wenn man es, also es ist halt irgendwie Sport, man ist mega geladen und dann finde ich es irgendwie okay, in dem Moment aufgeregt, mir das auszudiskutieren, weil sich beide die Meinungen und Sichtweisen an den Kopf hauen und das. Ich glaube, dass deshalb auch Füllkrug und Ducksch so gut funktioniert haben, wegen einem klaren Meinungsaustausch. Und allen ist immer bewusst, das ist ja gerade unter enormer Anspannung und so. Das finde ich nicht so schlimm, aber dieses mega trotzige teilweise im Spiel, das hat mich richtig aufgeregt. Gerade gab's, also ich glaube, mich hat nur eine Situation so aufgeregt, die dann meinen Fokus darauf so verschoben hat. Da war irgendein Freistoß mal wieder von der Mittellinie oder so. Und Ducksch wollte halt durchstarten hinter die Linie und der Freistoß ausführende, ich weiß nicht, wer es war, hat es halt nicht gesehen und oder hat halt nicht dann den langen Freistoß in Lauf gegeben. Und da hat sich Ducksch so drüber aufgeregt und ist dann auch ein paar Sekunden einfach im Abseits stehen geblieben und hat sich darüber geärgert, hat die Schultern hängen lassen und so, anstatt direkt wieder zurück hinter die Verteidiger zu gehen und sich ohne Durchlaufen anzubieten oder nochmal dasselbe zu versuchen. Was weiß ich. Mich hat das so geärgert, dass er in dem Moment, der hat sich ja rausgenommen aus dem Spiel, dadurch, dass er da steht im Abseits.
Ja.
Und das finde ich ein ganz, ganz schlechtes Zeichen und auch gefühlt später bei jedem Angriff hat er sich geärgert, dass er den Ball nicht quergelegt bekommen hat, wenn der Schuss daneben ging. Aber es war nicht immer der Fall, dass Ducksch, also es gab, glaube ich, ein, zwei Situationen, wo auch so ein Cinmar nochmal ruhig den Ball hätte querlegen können oder eher ein Ball hätte quergelegt werden können. Vor allem dann auch auf Ducksch, der sich ja auch häufig gut frei läuft. Aber Ducksch muss sich nicht bei jedem da vergebenen Torschance darüber ärgern. Das finde ich ein bisschen too much. Und ich glaube, gerade diese eine Aktion, die hat mich dahingehend ein bisschen verzerrt in der Wahrnehmung, dass mich das zu sehr genervt hat.
Ja. Ja, kann ich voll verstehen. Ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dann an Füllkrugs Weggang liegt, dass er nicht mehr diesen, sag ich mal, Partner irgendwie auf Augenhöhe / vielleicht sogar ein bisschen höher hat oder halt einfach, dass man mehr jetzt auf ihn irgendwie achtet, aber ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie mehr geworden ist. Also woran es liegt, weiß ich jetzt auch nicht, aber also auch, dass er halt deutlich schlechter spielt, aber ja, mich nervt's auch, weil ich habe manchmal das Gefühl, ich hätte gerne in solchen Momenten, dass er dann halt vielleicht auch mal ein bisschen mehr Taten, Worten folgen lässt, sagt man das so? Ich glaube, du weißt, was ich meine. Dass da halt trotzdem was von ihm kommt, weil es war trotzdem auch eher kein gutes Spiel von ihm. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass er halt zwei, drei Pässe nicht bekommen hat, sondern weil es halt generell er auch einfach irgendwie nicht so richtig zu sehen war. Ich glaube, es gab nur die eine Szene, die ich so richtig von ihm im Kopf habe, wo er halt den Ball irgendwie auf Boré rüberlegen wollte, aber da noch ein Bochumer Spieler noch einen Fuß dazwischen bekommen hat und so. Und mehr habe ich jetzt auch nicht so richtig von ihm gesehen. Ja, deswegen so, also ich finde, man kann sich gerne aufregen, aber er hat halt auch kein gutes Spiel gemacht. Also, weiß ich nicht. Bin da immer ein bisschen auch gefrustet, so, wenn man dann so sich auf dem Platz verhält und da halt nicht so richtig was zeigt, weil ich mich dann auch immer so ein bisschen frage, ist dann vielleicht doch irgendwie in der Mannschaft auch so alles okay? Ist vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, aber es gab, was du schon meinst, dass die halt sich ja so ausgetauscht hatten und so mit Füllkrug auch. Und das haben die auch oft gesagt, dass man halt auch da sehr ehrlich miteinander reden konnte und dann auch mal es halt auch irgendwie auch lauter geworden ist. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es wirkt bei ihm schon nicht mehr so wie so eine normale, gute Streitrede-Dynamik, sondern wirklich nur noch so ein Gefrustetsein, was vielleicht teilweise schon ein bisschen zu viel ist.
Ja, ja, genau. Und mich lässt das Gefühl nicht los, dass er gerade auch mit dieser, ich glaube, das Timing war jetzt blöd von meiner Wahrnehmung und den Äußerungen zur Nationalmannschaft von ihm, weil die kurz vorher kamen, aber natürlich sieht es dann für mich als Fan jetzt so aus, als ob der nur noch darauf konzentriert ist, eher als Einzelspieler sich abheben zu wollen von den anderen Spielenden, um zur Nationalmannschaft zu kommen, eher an sich denkt als an Werder Bremen als Gesamtverein. Und das ist natürlich ein Bild, was da entsteht, was nicht notwendigerweise stimmen muss irgendwie und halt aus einer blöden Wahrnehmung heraus entstehen kann, aber trotzdem ist das so ein bisschen das Gefühl, was dabei zumindest bei mir auch entsteht, dass wer da im Hintergrund rückt bei ihm und Marvin Ducksch zu sehr in den Vordergrund. Aber am Ende ist es halt einfach ein Teamsport und naja.
Und wenn er die alleine machen würde, wäre es ja okay, aber die macht er auch nicht. Ja. Von daher, schwieriges Thema auf jeden Fall. Mal gucken, was jetzt noch so passiert. Jetzt ist ja die Gerüchteküche so ein bisschen am Brodeln, wie es auch mit Boré aussieht, weil der ja anscheinend wechseln, also zumindest so wie es heute klang, sind ja mit allen Seiten irgendwie einigermaßen okay damit. Und bei Boré geht es wohl eher darum, ob er jetzt wechselt oder erst im Sommer. Und ich würde tatsächlich ein bisschen hoffen, dass er jetzt wechselt, weil ich bin nicht so ganz zufrieden mit ihm. Es gäbe ja laut irgendwie einigen Quellen irgendwie mehr als 1 Million, irgendwie 1,5 habe ich irgendwie letztens nochmal gelesen. Plus halt Gehaltseinsparungen, dafür könnte man vielleicht dann irgendeinen Stürmer holen, der vielleicht ein bisschen besser funktioniert und nicht nur so ein Last-Minute-Transfer ist, auch wenn man gesagt hat, Boré ist nicht einfach nur ein Last-Minute-Transfer, sondern hätte ihn schon ganz gerne gehabt. Ja, vielleicht der ein bisschen mehr zündet oder sonst, dass man wieder mit 2 Stürmern vorne spielt und einem Jinma, den ich ganz gerne mehr sehen würde. Deswegen bin gespannt, was da noch geht. Bis zum 1. Februar ist das Transferfenster, glaube ich, geöffnet. Hoffe, dass noch ein bisschen mehr passiert, aber so, ja, ich glaube, ich gehe da schon ein bisschen eher pessimistisch ran jetzt in die nächsten beiden Spiele am Sonntag gegen München und dann Woche drauf am Samstag zu Hause gegen Freiburg. Ja, wenn da nachher 0 Punkte auf dem Konto sind nach diesen beiden Spielen, dann würde ich mich nicht so doll wundern.
Also, muss ich ehrlich sagen. Ich würde auch also sagen, ist alles so gelaufen, wie man es erwartet.
Ja, genau. Ja, naja. Dafür vielleicht noch ganz kurz erwähnen, Tor von Stark natürlich extrem gut, richtig Glück gehabt. Ich fand es lustig, weil Friedl noch im Interview gesagt hat, er hatte in dem Moment gehofft, bitte schieß nicht. Und ich fand auch seinen ganzen Anlauf irgendwie, also der Ball rollte so lange und nochmal einen Schritt zurück, macht so einen kleinen Bogen, schießt dann. Und ich dachte mir auch so, also ich fand dieser Anlauf so einfach aus, wird das Ding gleich einfach in den Bochumer Nachthimmel donnern, wurde dann zum Glück von Osterhage nochmal abgefälscht, ironischerweise, der dadurch auch ein Traumtor praktisch eins erzielt hat und eins vorbereitet hat. Und so konnten wir zum Glück noch einen Punkt holen, was auch ja tabellarisch ganz cool ist, weil ja auch fast alle außer Darmstadt unter uns auch gepunktet haben. Zum Glück auch nur einfach. Oder halt leider einfach und nicht nullfach. Deswegen ist unten alles noch recht eng. Trotzdem sind es halt 6 Punkte auf den Relegationsplatz. Also haben wir da noch ein bisschen Abstand. Aber halt im Worst Case reden wir da in 3 Wochen nochmal anders drüber. Wobei, ja, wohl Mainz muss nächste Woche als Tabellen 16. gegen den Tabellen 15. gegen Union. Also können die sich gegenseitig hoffentlich irgendwie die Punkte gut klauen. Also zumindest irgendwie für Werder gut. Da können wir dann ja mal darüber diskutieren, was das eigentlich dann bedeutet. Aber ja, es darf, wird, glaube ich, relativ wenig Hoffnung nach München gefahren werden. Aber vielleicht kann man ja so irgendwie mit ein bisschen Glück was holen. Gab auch andere Teams, die ja schon mal gepunktet haben gegen München und vielleicht wäre es mal wieder Zeit, Werder da mal was zu holen. Aber
Mati, ja. bist du noch wach oder träumst du?
Ja.
Ja, leider, ja, genau. Naja, also ich glaube, bei Bayern ist gar nichts zu holen und man geht da unter. Ich finde es auch gut, ja, dass Bittencourt und Dux sich die Gelben geholt haben. Ich hätte es eher auch andersrum fahrlässig gefunden, wenn sie es nicht getan hätten. Ich war aber auch übrigens überrascht, darüber können wir vielleicht noch ganz kurz reden, dass die beiden, stimmt gar nicht, nicht die beiden, aber Bittencourt und Stee, dass sie es tatsächlich auch durchgehalten haben, ohne Gelb-Rot. Genauso war ich überrascht, dass alle Bochumers durchgehalten haben. Hättest du, versuche dich in eine objektive Perspektive zu begeben, hättest du eine rote Karte im Laufe des Spiels verteilt?
Kannst du die Frage nochmal sagen, wo ich eine verteilt hätte? Nee,
hättest du irgendwo eine oder war das für dich vollkommen in Ordnung so?
Ich hätte jetzt noch ganz gerne mal die Highlights. Ich hatte so eine irgendwas im Kopf, wo ich mir nicht ganz sicher gewesen war, aber es gab ja Stöger. Es gab, glaube ich, war es die erste Szene schon, Gamboa. Jo. Ich habe es nicht mal ganz auf dem Schirm, aber es gab eine Szene, wo er so, ich glaube, es war vielleicht echt Gamboa direkt am Anfang, ne, wo er da so reingrätscht und den einen Fuß aber so hochhält.
Ja.
Und da dachte ich ganz kurz, weil so viel darüber geredet worden ist, dass man ja als jetzt, dass die Schiris mehr darauf achten sollen, dass es auch um die Gesundheit der Spieler geht. Da dachte ich ganz kurz so, oh, das wirkte schon nicht mehr so auf den Ball gehend, sondern eher so auf Oberschenkel durchtritt. da war ich sehr früh schon richtig gewurmt, aber ich glaube, danach der dritten Zeitlupe dachte ich mir, okay, so ein dunkelgelb ist auch noch okay, und dann gab es aber, glaube ich, noch irgendwann mal eine Szene von ihm, wo er irgendwie gefoult hat, wo ich mir dachte, ja, hätte man da nicht vielleicht dann nochmal, aber ich glaube, im Endeffekt, es gab so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, das hätte schon wieder eine gelbe geben können, aber ich glaube, das wäre vielleicht dann noch mehr eskaliert, weil es gab, glaube ich, auch diese Szene irgendwie mit Stöger und Bittencourt, wo Bittencourt ihm so halb auf den Fuß tritt und da er so viel draus macht und so. Ich dachte mir, es wird einfach kein gutes Spiel noch werden. Deswegen dachte ich mir, vielleicht ist es auch ganz gut, dass es nicht komplett auseinanderläuft, dass es keine rote Karte gab. Wobei, ja, hätte man vielleicht für, hätte er da vielleicht ein bisschen gut getan, wenn die nur noch gegen 10 hätten spielen müssen. Ja.
Ja, ich hätte mir auch, ich hätte mir zumindest gewünscht, dass Stöger eine allerletzte Verwarnung bekommen hätte. Dann wäre er in dem Fall halt bei einem anderen Fall auch, glaube ich, runtergeflogen. Mhm. Ich fand da, wurde schon so ein bisschen milde angewandt, weil er wurde walten gelassen. Naja. Also ich hätte mir da gewünscht, dass Stöger die wirklich letzte Verwarnung bekommen hat, gerade nach diesem Übertreiben mit dem also natürlich fliegt Füllkrug auch hin, aber es ist halt vorher, aber da übertreibt Füllkrug ja auch, hat er ja auch nochmal zugegeben. Aber es ist halt ein Stoß irgendwie auf die Brust, das ist halt schon was einfach nicht geht auch. Deshalb finde ich, kann man da in Kombination mit dem Foul, finde ich es gut, dass man da nicht rot gibt. Das hätte ich ein bisschen übertrieben empfunden. Aber da hätte man ruhig sagen können, hey, noch irgendwas und du fliegst. Das hätte ich absolut okay gefunden. Dieses Übertreiben mit auf den Fuß treten, das fand ich halt noch frecher als das Übertreiben beim Hinfallen, weil das passiert auch, das fand ich ganz gut. Ich weiß nicht, wer da moderiert hat bei diesem Stream, den ich da kostengünstig geguckt habe, aber da wurde thematisiert, dass da zigmal im Spiel passiert. Man, natürlich, gerade in diesen Deckungssituationen läuft man immer dem anderen mal aus Versehen auf den Fuß und manchmal vielleicht auch so ein bisschen bewusst. Da so viel draus zu machen, ist absolut, ich hasse sowas, das kann ich überhaupt nicht leiden, das finde ich tatsächlich noch viel schlimmer als bei diesen Schubsern, die nämlich auch nicht gehen. Und da finde ich schon, dass da eine letzte Verwarnung hätte ausgesprochen werden müssen. Infolgedessen dann Platzverweis, aber den hätte es daraufhin ja wahrscheinlich nicht, denke ich mal, nicht gegeben. Genauso habe ich aber auch bei einem Foul von Stee gedacht, als der schon gelb hatte. Da war ich mir eigentlich sicher, wer das spielt jetzt in Unterzahl, weil es meines Erachtens auch gut und gerne als taktisches Foul hätte verkauft werden dürfen. Gleichzeitig finde ich zum Beispiel, dass das war ja dann Abseits, sorry, diese Elfmetersituation mit Jin Ma. Auf jeden Fall dieses Foul, ich glaube, wenn so ein Foul von Gamboa oder wie er hieß, da in der einer der ersten Minuten, wenn das in der 60. stattfindet, ist das glatt rot.
Ja.
Auch da war meine These, dass das doch jetzt nur durchgelassen worden, weil es so früh war, weil er nimmt, ist, ne? Ja. Er zieht, also in dieser Wiederholung, ich habe nämlich auch angeschaltet, da war gerade die Wiederholung davon und da dachte ich, boah, geil, jetzt schon rot oder was, weil ich mir bei dieser Grätsche schon sicher war, die erhebt die Füße ganz bewusst in Richtung des Fußes von Agu und kloppt ja auch den Fuß von Agu gut weg dabei. Mhm. Und also, was braucht es denn noch, um eine Grätsche rot werden zu lassen, wenn es die bewusst auf den Fuß des Gegners geht, das fand ich schon, ja, schon krass. Aber und auch da verstehe ich dann irgendwie, okay, Anfang des Spiels, aber auch da kann man sagen, ey Kollege, das war jetzt dunkelgelb und auch Gamboa ist später nochmal durch Fouls aufgefallen.
Mhm. Ja. Ja, ganz schön gewesen, ne? Wenn es dann, wenn er sich ein paar Minuten mehr Zeit gelassen hätte für so einen Foul, dann wäre es vielleicht doch rot. Ja, so mussten wir es leider mit 11 gegen 11 ertragen. Ja.
Ja, das wäre wahrscheinlich auch dem Spiel zuträglich gewesen, das stimmt.
Ja. Ja. Man zumindest vielleicht mal ein bisschen mehr wirklich Fußball gesehen in so einem Spiel dann. Naja. Hast du noch was zum Spiel oder sollen wir so langsam Richtung Kicktipp mal kommen?
Können wir gerne machen.
Hast du Skrift bereit zufällig?
Na, auf jeden Fall.
Ah, verdammt. Ich hab nicht so gut performt, deswegen hätte ich auch gerne skippen können. Aber na gut.
Platz 1. Spieltagssieger in, ich weiß es nicht, Viril mit 19 Punkten.
Stark, Glückwunsch.
Als nächstes habe ich Karl Lothar auf dem 6. Platz markiert. Man kann bei Kicktipp, falls ihr das braucht, für eure FreundInnen, könnt ihr Leute auch so markieren.
Glückwunsch.
Ich bin auf Platz auf dem Ohr mit sehr vielen Leuten geteilten 8. Platz mit 15 Punkten.
Glückwunsch.
Und Hängematte hier ganz weit unten. Oh, Platz 60 geteilter, Platz 60 mit 8 Punkten.
Eieiei.
Und in der Gesamtwertung völlig zu Recht aufgrund des Namens Pizzarino. mit Doppel-Z, aber mit 224 Punkten auf Platz 1.
Stark. Ihr könnt weiterhin gerne mitmachen. Ihr könnt ja sehen, wie einfach ihr mich überholen könnt in wahrscheinlich so 3 bis 4 Spieltagen. Von daher trete gerne bei.
Du bist doch auch schon einmal Spieltagssieger sogar gewesen.
Ja, das stimmt, aber das sollen die Leute ja nicht hören. Also machen die nicht mit.
Letzte Saison bist du Spieltagssieger.
Das schneiden wir, ne?
Ja, genau.
Judy, dann haben wir es, glaube ich, oder hast du noch was du verkünden möchtest?
Nein, danke.
Gut. Dann wünschen wir euch eine wunderbare Restwoche. Wir hören uns zum Vorbericht irgendwann hoffentlich diese Woche. Werdet ihr alles erfahren, wenn ihr uns abonniert im Podcatcher eures Vertrauens und wir nicht zu sehr die Korken knallen lassen zur Feier unseres 6. Geburtstags und bis zum Spiel noch Zeit haben aufzunehmen. Werdet ihr alles dann sehen. Sonst hören wir uns wahrscheinlich leider zum Nachbericht wieder. Ich würde das Spiel gerne skippen, aber vielleicht ist mein Internet ja bis dahin so schlecht, dass es nicht geht. Spaß. Natürlich holen wir da dick Punkte in München. Vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal ganz, ganz vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die uns so lange begleitet haben. Könnt ihr gerne weiterhin tun. Wir freuen uns über jeden Kontakt, über jede Nachricht, über jede Bewertung und über jede Minute, die ihr uns zuhört. Und damit verabschieden wir uns, sagen Dankeschön und bis dahin. Tschü, tschü.
Ciao.
Und jetzt läuft der Ball.